NDR Info. Themen des Tages.
Seit einiger Zeit verfügt Russland über Raketen, so stationiert, dass sie große Teile Europas erreichen können. Gleichzeitig wollen sich die USA militärisch zurückziehen. Also weniger US-Soldaten, keine neueren Raketen. Wir fragen heute Abend, wie groß ist die Sicherheitslücke, die dadurch entsteht? Und vor allem, wie kann Deutschland sie schließen? Unser erstes Thema heute Abend. Außerdem haben wir die Entwicklung in der Straße von Hormuz natürlich im Blick. Die USA wollen den Schiffsverkehr dort sichern mit einer groß angelegten Militärmission. Kriegsschiffe passieren aktuell wo auch diese Meerenge. Was dazu bekannt ist, hören Sie bei uns. Und Union und SPD sind jetzt ziemlich genau ein Jahr in der Regierung. Den Auftritt bei Karin Mioska gestern im Ersten hat der Kanzler genutzt, um Druck auf den Koalitionspartner zu machen. Wie das bei der SPD ankommt und die Stimmung in Berlin heute ist, auch darauf schauen wir. Das sind unsere Themen des Tages heute an diesem 4. Mai. Ich bin Ina Zimmermann. Guten Abend. Er hat ja keine Ahnung, wovon er spricht. Mit diesen Worten reagierte US-Präsident Donald Trump auf Kritik aus Deutschland von Kanzler Friedrich Merz an der US-Strategie im Iran. Der Ton zwischen Washington und Berlin ist also deutlich schärfer geworden. Und die Folgen könnten konkret werden. Trump konkretisiert einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland und stellt zugleich eben auch die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Frage. Für viele Sicherheitsexperten ist genau das der entscheidende Punkt, die Mittelstreckenraketen. Auch für den Militärexperten Nico Lange im NDR-Info-Interview sagte er:
Wir sind also potenziell erpressbar, dadurch, dass Russland Raketen auf uns richtet. Wenn jetzt diese 6 Jahre erst nach 2018 vereinbarten Tomahawk- und Typhoon-Marschflugkörper nicht kommen, dann bleibt diese Abschreckungslücke bestehen. Und wir müssen sie dringend schließen. Und wenn es mit amerikanischen Systemen nicht geht, müssen wir schleunigst eigene deutsche und europäische bauen. Wir können mehr, als das so mancher glaubt. Wir haben sehr viel technologische Innovation in Deutschland. Wir haben sehr gute Industrie in Deutschland. Wir dürfen nur nicht wieder den Fehler machen, zu sagen, wir machen da jetzt ein großes europäisches Projekt und machen erstmal ganz viel Bürokratie und das dauert alles viele Jahre. Sondern das muss schnell gehen. Die Ukraine zeigt uns doch im Übrigen, wie man innerhalb von wenigen Monaten so etwas hinbekommen kann. Das müssen wir jetzt angehen. Wichtig ist, das muss ITAR-free sein. Also das ist ein Fachbegriff, der sagt, dass alle Komponenten, die zu solchen Waffen gehören, unabhängig davon sind, dass die Vereinigten Staaten von Amerika da mitbestimmen können. Das scheint jetzt das Gebot der Stunde zu sein.
Die US-Entscheidung. Zum einen kommentiert von Nico Lange, er ist selbst Militärexperte. Sie finden dieses Interview in der ganzen Länge online auf ndr.de. Diese US-Entscheidungen erfordern auch von Deutschland eine schnelle Reaktion. Konkret planen die USA, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In Bayern zum Beispiel. Wir schauen gleich, wie man dort in der Gemeinde, in der Region darauf reagiert. Vorher Mario Kubina mit Reaktionen aus Berlin.
Der Kanzler ist um einen ruhigen Ton bemüht, als er im ARD-Interview auf die Sache mit den Mittelstreckenwaffen angesprochen wird. Deren Stationierung in Deutschland geht noch auf den früheren US-Präsidenten Joe Biden zurück. Daran erinnert Friedrich Merz am Sonntag.
Das hat Donald Trump nie wiederholt. Die Zusage hat er uns bisher nicht gegeben. Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da hören. Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht.
Tatsächlich kam die Meldung aus Washington nicht ganz überraschend. Gleich nach der Amtsübernahme durch Donald Trump wurden Zweifel daran laut, dass sich der neue US-Präsident an die Zusage der Biden-Regierung halten würde. Die Antwort der Bundesregierung war immer, man habe keine anderslautenden Signale aus Amerika bekommen. Die gibt es nun. Und das wirft die Frage nach strategischen Folgen für Deutschland und Europa auf. Aus Sicht von Boris Pistorius geht es darum, eine militärische Fähigkeitslücke zu schließen. Auf lange Sicht mit europäischen Mittelstreckenwaffen und vorübergehend mit US-amerikanischen Raketen, so der ursprüngliche Plan.
Dass das jetzt möglicherweise nicht auf die Art geschieht, von der wir bislang ausgegangen waren, reißt diese Fähigkeitslücke neu auf,
sagt der SPD-Verteidigungsminister am Rande eines Truppenbesuchs.
Wir müssen gucken, wie wir das ausgleichen können, wie wir das kompensieren können.
Mit den US-Mittelstreckenwaffen sollte das Abschreckungspotenzial Europas deutlich verbessert werden. Ein Grund dafür, dass die bisher geplante Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland beim NATO-Gipfel vor 2 Jahren die Nachricht war. Biden und die damalige Ampelregierung wollten damit ein Gegengewicht zu den Raketen schaffen, die Russland an der NATO-Ostgrenze stationiert hat, im Gebiet Kaliningrad. Als Botschaft an Moskau, dass ein Angriff von dort auf NATO-Staaten entsprechend beantwortet würde. Doch wie es aussieht, wird aus den Plänen für US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland nun doch nichts.
Wenn die nicht in Europa stationiert werden, haben die Europäer insgesamt ein Problem, weil sie diese Waffen nicht ersetzen können. Das wäre wirklich ein Problem,
sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel im ARD-Interview. Wie also könnte diese Lücke geschlossen werden? Zum Beispiel durch mehr Marschflugkörper vom Typ Taurus, der gerade modernisiert wird, wie es aus dem Verteidigungsministerium heißt. Doch das Vorhaben braucht seine Zeit. Und das gilt erst recht für die geplante Entwicklung gemeinsamer europäischer Mittelstreckenwaffen. Zeit, die Europa aus Sicht der Grünen nicht mehr hat. Das macht Co-Parteichefin Franziska Brandner deutlich.
Die Sicherheitslücken werden von Tag zu Tag größer, denen wir nicht endlich diese Europäische Verteidigungsunion angehen. Mit Frankreich, mit Polen, mit Großbritannien, mit Norwegen.
Ganz anders die Reaktion der Linken. Die Partei findet es gut, wenn die amerikanischen Mittelstreckenraketen doch nicht nach Deutschland kommen. Sie hätte sonst ein Wettrüsten mit Russland befürchtet.
Soweit Mario Kubina aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Dieser US-Truppenabzug und der Verzicht auf die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern stoßen in Deutschland also auf Kritik. Die SPD-Verteidigungspolitikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller, sie spricht zum Beispiel von einer verteidigungspolitischen Lücke, falls die USA Truppen abziehen und diese Marschflugkörper hier nicht stationiert werden. Ich habe sie heute Nachmittag gefragt, wie groß ist diese Lücke denn aus Ihrer Sicht und was Deutschland und Europa ohne diese US-Systeme militärisch fehlt?
Es geht ja um eine Abstandswaffe, die Abschreckung garantieren und darstellen soll. Wir haben als europäische Staaten vereinbart, in zwei gemeinsamen Projekten eine ähnliche Waffe zu entwickeln, die diese Fähigkeit abbildet. Der Zulauf in diesem Projekt, in dem europäischen Projekt ELSA zum Beispiel, ist aber erst ab den 2030er Jahren anzunehmen. Und dementsprechend haben wir bis dieses Projekt konkret umgesetzt wurde und der Zulauf dann auch der Waffen dann auch zur Bundeswehr und auch zu den anderen europäischen teilnehmenden Staaten ist, haben wir dann die Fähigkeitslücke. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sofort verwundbar sind. Ich glaube auch nicht, dass man sofort jetzt sagen muss, dass Russland vor der Tür steht. Aber natürlich tut sich eine Fähigkeitslücke auf, die schnellstmöglich geschlossen werden muss. Zum Beispiel, dass man immer mit anderen Ländern kooperiert, wie beispielsweise mit der Ukraine oder auch eben das Projekt ELSA beschleunigt, sodass wir diese Fähigkeitslücke sehr zügig schließen und die Abschreckung gegenüber Russland weiterhin gewährleisten können.
Und da fordern Sie allen voran ja auch Gespräche mit Frankreich und Großbritannien. Wären Sie denn auch bereit, dass Deutschland allein vorangeht, wenn eine europäische Lösung einfach zu lange dauern würde?
Wenn es schnell gehen soll, kann Europa auch schnell handeln. Wir haben sehr erfolgreiche europäische Projekte und insbesondere, wenn wir auf Projekten aufsatteln, die bereits vorhanden sind, hat sich bewiesen, dass eine so gewissermaßen eine Käufergemeinschaft, eine Entwicklungsgemeinschaft, die pragmatisch angelegt ist, dass die auch von Erfolg geprägt ist. Ich halte sehr viel davon, gemeinsam Dinge zu tun innerhalb von Europa, weil das bedeutet, dass wir interoperabel sind, also dass wir gemeinsam Waffensysteme betreiben und gleichzeitig Steuermittel nicht vielfach ausgeben, sondern gemeinsam für einen Zweck. Und das halte ich für den besseren Weg.
Wir schauen natürlich viel auf den US-Markt, was solche Rüstungssysteme angeht, gerade auch was die Reichweiten angeht. Die Tomahawks sind ja auch viel reichweitenstärker als der Taurus zum Beispiel. Wie würden Sie denn einschätzen, wie die deutsche Rüstungsindustrie da mittlerweile aufgestellt ist, um in diese Sicherheitslücke reinzugehen?
Es gibt bereits Projekte, die wir vorantreiben, einmal im Bereich Mittelstrecke und einmal im Bereich Long Range. Das ist auch richtig, dass wir da als Deutschland auch mit unserer deutschen Industrie federführend auch als andere Nationen fungieren. Aber es ist auch richtig, es gemeinsam mit anderen zu machen, weil die Fähigkeiten auf dem europäischen Kontinent vorhanden sind. Ich halte das für richtig, zu gucken, was man selber kann. Insbesondere wird es ja jetzt gerade auch unterstrichen, wenn solche Zusagen nicht mehr ganz haltbar sind, dass man dann schauen muss, wie man die eigenen, auch die Industriekapazitäten und Fähigkeiten stärkt. Immer vor dem Hintergrund, dass das Ziel sein muss, solche Fähigkeiten, solche Waffen so schnell wie möglich zu haben, um die Abschreckung zu garantieren.
Was heißt denn das für die aktuelle Regierung? Also mehr Rüstung, mehr Geld, mehr Tempo ist ja eigentlich so eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade auch besprochen hatten. Wird das denn in dieser Regierung gehen, die ja auch so viel mit sich ringt, mit dem Haushalt, mit den Reformen, mit den Prioritäten?
Ich sehe im Bereich Verteidigung und Ausrüstung der Bundeswehr auch die Sicherheitsgarantien, die wir der Bevölkerung geben, überhaupt gar keinen Dissens in der Regierung und auch nicht in der Koalition. Wir haben ja gemeinsam, noch bevor wir die Regierung gebildet haben, die Koalition gebildet haben, die Grundgesetzänderung zur Preisausnahme beschlossen. Und diesen Weg gehen wir auch sehr konsequent zusammen. Wir haben im letzten Jahr über das Parlament um die 100 sogenannte 25 Millionen Euro Vorlagen, also Großrüstungsprojekte, verabschiedet. Und dieses Jahr werden es sogar noch mehr. Das heißt, gemeinsam treiben wir das voran. Und da sehe ich keinen Dissens. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin, trotz allem Streit in anderen Themenfeldern. Ist da, glaube ich, völlig klar, dass das hohe Gut der Sicherheit der Bevölkerung und auch auf dem europäischen Kontinent erreicht werden muss.
Sagt Siemtje Möller, Abgeordnete für den Wahlkreis Friesland und stellvertretender Fraktionsvorsitzende der SPD, im Gespräch über die wachsende Sicherheitslücke in Europa. Zumindest in diesem Punkt sieht sie keinen Dissens in der Regierung, wie man das jetzt angehen müsste, eben mit mehr Geld, mehr Tempo. Ja, die Regierung ist jetzt ziemlich genau ein Jahr im Amt und Dissens haben wir in diesem Jahr immer wieder öffentlich auch miterlebt. Ein Jahr, in dem erneut viel Streit auch öffentlich ausgetragen wurde. In aktuellen Umfragen zeigt sich eine große Mehrheit unzufrieden mit dieser Regierungsarbeit. Aber wie schaut der Bundeskanzler selbst auf dieses Jahr? Auch darum ging es gestern Abend bei Karin Mioska im Ersten, als Gast Friedrich Merz. Und der Bundeskanzler nutzte die Sendezeit und erhöhte vor allem den Druck auf den Koalitionspartner SPD. Er forderte mehr Entgegenkommen, mehr Kompromisse und machte deutlich, das müsse von beiden Seiten kommen. Ann-Kathrin Mellmann mit einem Stimmungsbild aus Berlin.
Sag mir, wo die Blumen sind. Zum Jubiläum ein Jahr schwarz-rote Koalition sind keine in Sicht. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU schickt dem Koalitionspartner SPD keinen Strauß, sondern eine klare Ansage. In der Sendung Karin Mioska sagt Merz:
Ich bin bis jetzt sehr geduldig gewesen, auch im Umgang mit der SPD. Die SPD muss allerdings auch wissen, Kompromisse sind keine Einbahnstraße.
Alles, was ein Kanzler sagt, wird von den Leuten sehr, sehr wahrgenommen.
Matthias Miersch, Fraktionschef der SPD im Bundestag, hat dabei vermutlich auch die eigenen Leute im Blick, die sich an schmerzhafte Kompromisse erinnern dürften.
Von unseren Parteimitgliedern wird erwartet, dass wir eine klare Handschrift da auch sehen. Aber ich finde, wir haben im letzten Jahr viele Dinge auch angegangen und wir haben Kompromisse geschlossen. Beispielsweise das Thema Wehrdienst, was hoch umstritten war, das haben wir miteinander gelöst. Auch die gemeinsame europäische Asylpolitik, all diese Dinge.
Der Kompromiss, laut Duden eine Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse. Die Koalition hat letzte Woche zum Beispiel die Gesundheitsreform und Eckwerte für den Haushalt auf den Weg gebracht. Die drei Parteien, CDU, CSU und SPD, können Zugeständnisse machen. Aber Feierlaune lassen sie zum Einjährigen nicht aufkommen.
Wir haben ja die Besonderheit, dass sozusagen jede Seite glaubt, sich nicht hinreichend durchsetzen zu können.
Sagt Kanzleramtsminister Thorsten Frei von der CDU. Kompromiss heißt für ihn:
Eine Koalition ist auch nicht dann erfolgreich, wenn man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern wenn man große Lösungen zum Wohle des Landes schafft.
Große Lösungen bei Arbeit, Gesundheit oder Rente müssten für die SPD-Seite solidarisch ausgestaltet sein, fordert der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner.
Das ist unser Kompass, das weiß auch der Bundeskanzler. Insofern waren öffentliche Ermahnungen an die SPD-Seite jetzt nicht übertrieben klug oder jedenfalls nicht wirkungsvoll. Denn am Ende muss ein Kompromiss stehen. Den sollte die Regierung allerdings finden, denn Herr Merz hat recht, es gibt keine demokratische Alternative zu dieser Koalition.
Sie müsse weitermachen, sagt Linken-Chef Jan van Aken und hört auf sein Bauchgefühl, wenn er nach dem Fortbestand der schwarz-roten Koalition gefragt wird.
Wir haben hier eine Krise, die kriegen sie im Moment nicht in den Griff. Das heißt, die müssen sich zusammenraufen und wenn Merz sich da breitbeinig hinsetzt und die SPD muss auch mal Kompromisse machen, dann denke ich nur, ja, Merz, du musst auch mal Kompromisse machen.
Van Aken sagt, die Koalition werde in diesem Jahr nicht kaputt gehen. SPD und Union würden sich zusammenraufen, weil sie müssen. Deutlich schwärzer malt Franziska Brandner von den Grünen. Sie sieht die Bundesregierung kurz vor der Selbstaufgabe.
Man hat so das Gefühl, die stehen vor dem Abgrund und streiten darüber, wer daran schuld ist, dass man kurz vor dem Abgrund steht.
Reformen, die den Herausforderungen gewachsen wären, seien bisher nicht gelungen, sagt die Grünen-Chefin. Klar, von der Opposition gibt es auch keine Blumen zum Jahrestag.
Ein Jahr schwarz-rot, am 6. Mai konkret ist der Jahrestag und Ann-Kathrin Mellmann ist noch einmal der Frage nachgegangen, wer ist wie kompromissbereit und hat Stimmen aus Berlin uns gesammelt. Die Lage in der Straße von Hormuz spitzt sich heute weiter zu. Hunderte Schiffe mit tausenden Seeleuten sitzen ja seit Beginn des Irankrieges dort im Persischen Golf fest. Jetzt stellt der US-Präsident Donald Trump den Handelsschiffen eine sichere Durchfahrt durch die Meerenge in Aussicht. 15.000 US-Soldaten sollen die Wasserstraße wieder öffnen. Trump hatte diesen erneuten Versuch, die Kontrolle auf der Handelsroute zu übernehmen, Projekt Freiheit getauft und hat offenbar erste Kriegsschiffe entsendet. Der Iran reagiert scharf, warnt vor einer Einmischung und es gibt auch Berichte, dass ein US-Schiff angegriffen wurde. Über diese Lage, die sich gerade so entwickelt, konnte ich mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Uwe Lüb, sprechen und habe ihn gefragt, wie ist die aktuelle Lage dort in der Straße von Hormuz?
Also nach allem, was zu sehen ist, sprich im Internet auf einschlägigen Seiten, da gibt es ziemlich wenig Schiffsverkehr, aber man muss dazu sagen, Schiffe, die da durchfahren, die schalten natürlich ihre Ortungsgeräte, ihren Radar aus und angeblich sind schon zwei amerikanische Handelsschiffe aus dem Persischen Golf durch die Straße von Hormuz gefahren, setzten nun ihre Reise fort, heißt es. Umgekehrt sollen US-Kriegsschiffe in den Persischen Golf gefahren sein, auch durch die Straße von Hormuz, und da gibt es dann einige widersprüchliche Meldungen drüber. Iran behauptet, er habe zumindest ein US-Kriegsschiff durch Warnschüsse an der Durchfahrt gehindert. Zuerst war sogar die Rede davon, das Schiff sei getroffen worden. Das haben die USA dann dementiert. Und die US-Kriegsschiffe, Lenkwaffenzerstörer, seien durchgekommen. Was es aber auch gibt, sind Meldungen über den Beschuss von anderen Schiffen, aktuell eines südkoreanischen, so meldet es die südkoreanische Agentur Yonhap. Und davor soll auch ein Tanker beschossen worden sein, eines staatlichen Konzerns der Vereinigten Arabischen Emirate. Wann genau das aber war, das ist unklar.
Ja, die Lage scheint immer explosiver zu werden dort. Jetzt hat der US-Präsident eine humanitäre Mission angekündigt, hat es eingangs gesagt, mit Soldaten, mit Kriegsschiffen, mit Flugzeugen. Was weiß man, wie soll oder könnte dieser Einsatz aussehen?
Also humanitär soll diese Mission eben sein. Das ist gewissermaßen so angetextet von ihm und verpackt, weil er spricht ja von 20.000 Seeleuten. Und das ist wohl nach allem, was wir hören, eine ziemlich realistische Zahl, die eben auf den Schiffen, mit ihren Schiffen dort festsitzen, vor allem im Persischen Golf, und nicht weiterkommen, nicht zurück können und eben nicht durch die Straße von Hormuz fahren können. Und denen gingen langsam die Lebensmittel aus. Und zum Teil gibt es dann eben auch, klar, nach wochenlanger Blockade gewissermaßen und verdammt zum Nichtstun und wenig Möglichkeiten haben, gibt es nun hier und da eben wohl auch gesundheitliche Probleme. Das ist das Humanitäre, und das Ganze soll militärisch mit viel Gerät und Personal umgesetzt werden. Zumindest wird es bereit gehalten für den Einsatz, heißt es in den USA. Die Rede ist davon 15.000 Soldaten, 100 Flugzeugen und etlichen Kriegsschiffen. Jetzt soll es nicht so sein, dass die durchfahrenden Schiffe wirklich begleitet werden, sondern sie werden eher durchnavigiert. Vor allem besteht dann eben Funkkontakt. Man monitort sozusagen eine Durchfahrt der Schiffe.
Nähern wir uns dem Thema doch nochmal völkerrechtlich. Die Straße von Hormuz ist eine international wichtige Meerenge. Sie liegt aber in Hoheitsgewässern von Iran, von Oman. Unter welchen Voraussetzungen dürften die USA dort überhaupt militärisch eingreifen?
Das müssen wir Völkerrechtler fragen, und dann kriegen wir wahrscheinlich unterschiedliche Antworten. Also soweit ich informiert bin, dürfen die USA das natürlich nicht so ohne weiteres dort militärisch aktiv werden, weil es gibt ja kein UNO-Mandat und der Einsatz ist völkerrechtlich, mindestens umstritten. Aber die USA berufen sich auf Selbstverteidigung. Das lässt solche Einsätze dann wohl zu. Zum Beispiel gilt das sicher, wenn ihre eigenen Schiffe, so wie angeblich passiert, angegriffen werden, dann können sie sich wehren. Und dann geht es natürlich um die Sicherung der freien internationalen Schifffahrt. Und dazu zählt dann auch die Minenräumung. Auch so lässt sich sicherlich ein Einsatz begründen. Aber so ganz eindeutig ist das alles nicht, so wie der gesamte Kriegseinsatz aller beteiligten Seiten ja völkerrechtlich hinterfragt wird und es erhebliche Zweifel an der Völkerrechtmäßigkeit gibt.
Wie reagiert denn Teheran jetzt auf diese Ankündigung aus Washington, die Meerenge zu öffnen für die Handelsschiffe?
Also im Iran ist man erkennbar erbost über das US-amerikanische Vorgehen. Wobei Iran, muss man immer dazu sagen, das Regime. Weil dort heißt es eben in Teheran beim Regime, die Kontrolle über die Straße von Hormuz, die obliege dem Iran und sonst überhaupt niemandem. Und ohne iranische Genehmigung dürfe auch kein Schiff dadurch. Wie ernst das Regime das meint, das erkennt man, denke ich, an den wiederholten Drohungen und zumindest ja auch schon abgegebenen Warnschüssen.
Die Straße von Hormus ist ja jetzt seit einigen Wochen schon der Schauplatz eines offenen Machtkampfes. Was bedeutet denn das jetzt konkret auch für die Waffenruhe?
Naja, also die ist fragil, würde ich sagen. Das Regime in Teheran sieht in dem amerikanischen Vorgehen in der Straße von Hormus ja sowieso einen permanenten Bruch der Waffenruhe. Alleine ja schon die Blockade iranischer Häfen ist aus Sicht des Regimes ein Bruch der Waffenruhe. Und die Situation, der Wille der USA, die Straße nach und nach wieder freizumachen, durch den Abfluss der festsitzenden Schiffe in einem ersten Schritt. Also das hat sicher das Potenzial, denke ich, für eine weitere Eskalation, obwohl es auch ein Zeichen, ein positives Zeichen eher der USA an Iran gegeben hat, nämlich bezüglich des Frachters Tuska. Der wird nun über Pakistan zurückgegeben. Ist ein iranischer Frachter. Die Besatzung ist freigekommen und kurz zum Hintergrund, die USA haben diesen Frachter ja Mitte April beschlagnahmt und geentert. Und das hat dann damals schon zu einer weiteren Eskalation in der Region rund um die Straße von Hormus geführt. Aber dass das Ganze nun den Iran besänftigen würde, das ist eher nicht anzunehmen. Denn die Blockade der Straße von Hormus ist und bleibt das größte Druckmittel des iranischen Regimes auf die USA.
Soweit Einschätzungen und Informationen zur aktuellen Lage in der Straße von Hormus. Die US-Regierung will ja Handelsschiffen eine freie Durchfahrt möglich machen, von unserem Korrespondenten Uwe Lüb. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages zu uns nach Norddeutschland. Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, braucht gute Nerven, sollte auch gut Zeit einplanen, genügend Puffer zumindest, man weiß ja nie. Das gilt gerade besonders auf der Bahnstrecke Hamburg-Hannover, die ja umfangreich saniert werden soll. Freitagabend 21 Uhr fiel dafür der Startschuss. Bis Mitte Juli wird die Strecke jetzt für den Bahnbetrieb abschnittsweise gesperrt, ab dem 14. Juni dann komplett. Heißt jetzt, der Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover wird umgeleitet und für den Regionalverkehr wurde ein Ersatzkonzept entwickelt. Teils mit zusätzlichen S-Bahnen, wenn es dort in der Region möglich war, oder eben Bussen, die fahren. Für Berufspendler war heute Tag 1 unter diesen neuen Bedingungen. Gino Eckbass hat sich umgehört und umgesehen.
7.30 Uhr am Bahnhof Burgwedel. Anstatt Zügen rollen hier seit Freitag die Bagger. Normalerweise würde auch Stefan Bredemeier hier stehen. Der 55-Jährige arbeitet als ITler in Hannover und pendelt täglich. Etwa 15 Minuten dauert die Fahrt mit dem Metronom. Mit dem Schienenersatzverkehr wären es heute 50 Minuten. Zu lang für Bredemeier. Für die 23 Kilometer setzt er sich aufs E-Bike.
Ja, normalerweise würde ich jetzt mit dem Schienenersatzverkehr fahren oder mir eine andere Verbindung suchen, was aber am Ende auch nicht viel weniger Zeit kostet, als mit dem Fahrrad zu fahren. Von daher genieße ich ein bisschen die frische Luft, fahre mit dem Fahrrad, komme gut erholt an. Das ist ja ein Pedelec, also mit Hilfsmotor sozusagen. Ein bisschen Anstrengung kostet es trotzdem und von daher tue ich auch was für die Fitness.
Ans Rad ist bei Andreas Schulz nicht zu denken. Für seinen Job in der Kinder- und Jugendpsychiatrie muss der Lüneburger täglich nach Uelzen. Etwa 40 Kilometer wären das mit dem Fahrrad, circa 2 Stunden Fahrt laut Google Maps. Jetzt nutzt der 48-Jährige den Schienenersatzbus. 1 Stunde braucht er laut Plan, 3-mal so lang wie sonst der Metronom.
Für mich ist es natürlich erstmal so deutlich mehr Aufwand. Zudem, dass man sowieso schon immer viel am Pendeln ist und da halt einfach Lebenszeit flöten geht. So, ne? Und genau, die fehlt dann halt am Ende des Tages für private Sachen und für die Kinder und für Hobbys und dergleichen. Und bei Schienenersatzverkehr wird es deutlich intensiver. Vorausplanung noch mehr, noch anders. Das lief früher einfach einfacher.
Etwa 10 Minuten verspätet kommt der Familienvater in Uelzen an.
Ich fand, es hat ganz gut geklappt, schön Platz gehabt. Das WLAN hat leider nicht funktioniert, aber ich hatte eine gute Unterhaltung. Ich finde, da hat man ja immer eine gute Möglichkeit, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und in dem Fall war es ganz entspannt mit einem Lehrer hier aus Uelzen.
Auch Stefan Bredemeier ist inzwischen bei seinem Arbeitsplatz angekommen. Mit 1 Stunde Fahrzeit gute 10 Minuten früher als erwartet.
War schön an der frischen Luft. Gibt so ein paar Stellen, da ist es ein bisschen kritisch. Leider ist es wirklich so, dass gerade in Sandhagen auf dem Bürgersteig gefahren werden muss. Und dann hat man da viele Fußgänger. Dann kommt ein Bus an, steigt ein Kind aus. Die Situation hatte ich halt. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist mir lieber so als mit dem Auto und dann diese ganzen Baustellen, die wir jetzt haben und der Stress, die Huperei und so. Ich komme jetzt wirklich entspannt an.
Bis Pendlerinnen und Pendler zwischen Hamburg und Hannover wieder regulär unterwegs sein können, dauert es noch. Laut Bahn sollen die Arbeiten erst im Juli beendet sein.
Und mit diesen Eindrücken von Gino Eckbass von der Bahnstrecke Hamburg-Hannover, wie Pendler und Pendlerinnen sich mit der neuen Lage erstmal irgendwie zurechtfinden müssen, enden auch unsere Themen des Tages. Heute an diesem 4. Mai. Guten Abend.